Donald Trump war die große Hoffnung des Friedens für die Welt, für eine Entspannung in der Wirtschaft und für einen großen Aufschwung, der dann wieder die Menschen zuversichtlicher machen lässt. Letzte Mal haben wir uns gesehen, lieber Max, bei einem Interview direkt nach der Wahl, am Wahlabend oder am Wahlmorgen eigentlich nach der US-Wahl, wo Donald Trump frisch gewählt worden ist. Wir waren alle sehr euphorisch, sehr positiv. Wir haben Dinge auch kritisch gesehen, aber natürlich doch hat er in der einen oder anderen Sache uns alle überrascht und vor allem uns alle überrascht, was auch Europa betreffen wird. Und dort werden wir heute hinschauen, wirtschaftlich, aber auch sozial. Wie wird Europa die nächsten Jahre aufgestellt sein? Vor allem durch die Auswirkungen von Donald Trump und auch der inländischen Politik, wenn man das Ganze so nennen kann. In dem Sinne, mein Name ist Hannes Hautnagel.
Mein Name Deutsch Benjamin und Gott sei Dank sind wir heute gut ausgeschlafen. Damals, Max, wo wir das Interview hatten, haben wir durchgemacht die ganze Nacht und da waren wir richtig voller Adrenalin. Und heute sind wir Gott sei Dank ausgeschlafen. Heute können wir mit nüchternem Kopf die ganze Trump-Wahl nach 6 Monaten jetzt mal reflektieren. Schön, dass du wieder bei uns am Kanal bist. Herzlich willkommen und hallo Max Otte.
Ja, freut mich sehr und es hat ja wirklich vieles getan seitdem.
Ganz richtig, Max. Da sind wir gleich, steigen wir gleich ins Thema ein, und zwar der Nahe und Mittlere Osten. Ja, ein Wunder ist passiert. Der USA greift ein, greift den Iran an, und dann wenige Tage später kommt es zur Waffenruhe, und jetzt sieht alles nach einem Deal im Gaza aus. Also eigentlich die große Entspannung. Donald Trump, die Nahostreisen gemacht, ganz egal ob in den nach Saudi-Arabien oder andere Emirate, große wirtschaftliche Versprechen auch dort. Max, wie siehst du die Lage jetzt? Bleibt das Ganze jetzt in eine friedliche Richtung hinein zum wirtschaftlichen Aufschwung, oder ist das Ganze die Ruhe vor dem großen Sturm, der den Nahen und Mittleren Osten in Brand versetzen wird?
Ich möchte noch mal ein Stück zurückgehen und erstmal wirklich über Donald Trump sprechen, weil sich unsere Einschätzung von ihm natürlich sehr geändert hat und das natürlich Rückwirkungen hat auf die Lage im Nahen Osten. Also ich habe mich voll und ganz hinter Donald Trump gestellt ab März 2016. Im März 2016 war in einem Mainstream-Interview bei CNN oder so mit zwei oder drei Anchor-People, also Frauen und einem Mann. Und wurde von denen in die Mangel genommen. Da hat er gerade seine Kandidatur erklärt. Und dann hat er über was zum Deep State gesagt, hat das Wort nicht benutzt, hat aber gesagt, in Syrien unterstützen wir Terroristen oder wir wissen nicht, wo die Waffen hingehen in Syrien und wir sollten das nicht tun. Und der war so erfrischend anders. Also es war die Wahrheit und man hat sich also mit den Mächten im Hintergrund, mit dem militärisch-industriellen Komplex angelegt. Und da habe ich gesagt, der Mann ist mein Friedenspräsident, den unterstütze ich. Ich kannte Trump natürlich seit 1987, seitdem er am 19. September oder 20. September mit ganzseitigen Anzeigen an die Öffentlichkeit gegangen ist in der New York Times und da auch weltpolitische Themen angesprochen hat. Damals hat man diesem End-30er auch schon Präsidentschaftsambitionen zugeschrieben, hat das immer dementiert, aber natürlich waren sie da, wie wir nachher dann rausgefunden haben. Also ich habe Trump dreimal gewählt und jetzt hat er doch in kürzester Zeit gezeigt, dass er zwar anders ist als die anderen, also er hat eine gewisse Unabhängigkeit, er ist Unternehmer, aber er ist vor allem oder er ist Marketingmann und sein Handlungsspielraum, seine Macht in Bezug auf die Mächte im Hintergrund, in Bezug auf die Neocons ist doch sehr begrenzt. Wir haben das gesehen bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten, die dann wirklich, die nicht veröffentlicht wurden, wenn man es so, da wurde eine PR-Show gemacht und eigentlich wurde nichts veröffentlicht. Auch bei Kennedy weiß man nicht, ob wirklich alles rausgekommen ist. Da ist etwas mehr oder da ist mehr veröffentlicht worden, aber vielleicht auch nicht alles, das wissen wir nicht. Und dann ging es eben weiter mit Ukraine und jetzt mit dem Nahen Osten. Er hat in seiner Regierung Hardcore-Neocons, das ist zum Beispiel natürlich Marco Rubio, der Außenminister. Ted Cruz aus dem Senat, der Senator Ted Cruz, wort natürlich auch im Hintergrund. Er hört auch noch auf Lindsey Graham, den größten Kriegstreiber überhaupt, nachdem John McCain verstorben ist. Also es ist eine komplexe Gemengelage und ich war natürlich zutiefst entsetzt und enttäuscht, als dann die USA den Iran wirklich angegriffen haben. Mittlerweile sehe ich das wieder etwas optimistischer. Es kann auch durchaus sein, dass Trump da 5D-Schach gespielt hat, obwohl ich ihm eigentlich keinen 5D-Schach zutraue. Er ist eine relativ einfach gestrickte Persönlichkeit. Er hat keine langfristigen Strategien. Er hat wohl feste Grundüberzeugungen, wie sich es bei seinen Zöllen gezeigt hat. Also er hat Grundüberzeugungen, von denen er weicht er nicht ab. Aber was sein Vorgehen angeht, da stürzt er sich mal ins Getümmel und guckt, wie weit er kommt mit seinem taktischen Geschick. Und wenn was nicht funktioniert, macht er was Neues. Also sehr amerikanisch und vertraut dann auch darauf, dass er dann aus der Situation wieder rauskommt und mit seiner PR- und Marketing-Power dann auch die Dinge framen kann und neu darstellen kann. Warum ich etwas optimistischer bin im Iran ist, ich habe mir so auch die alternativen Blogger angehört von Alastair Crook über Judge Napolitano, dann mein lieber Kollege John Mearsheimer, dass es durchaus gut sein kann, dass Fordow nicht zerstört ist, dass diese Schächte eben nicht gerade runtergehen, sondern ein L haben, hätte ich natürlich auch gemacht als Iraner und diese Bomben explodieren bei 60 Meter Tiefe und das Fordow selber liegt noch tiefer. Das ist das eine. Es kann sein, dass Iran natürlich angereichertes Uran abgetransportiert hat. Und wenn man schon mal bei nahe 60% ist, dann geht der Rest nachher schneller. Also ich glaube auch, dass damit lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber dass eine iranische Bombe nicht die absolute Katastrophe wäre. Also auch die nordkoreanische Bombe ist nicht die Katastrophe gewesen, von der man, die man immer an die Wand gemalt hat. Auf der koreanischen Halbinsel ist es stabil. Das ist ein Gleichgewicht des Schreckens, wie wir es früher zwischen Ost und West hatten. Das haben wir in Korea. Und Iran ist ja die einzige verbliebene Macht im Nahen Osten, nachdem Israel alles drumherum platt gemacht hat, mehr oder weniger. Jordanien voll im westlichen Camp ist, Ägypten stark beeinflusst ist, Saudi-Arabien so ein bisschen seinen eigenen Weg schwimmt. Also wir hätten natürlich, wenn der Iran weg wäre, eine absolute totale Dominanz und Hegemonie Israels. Das ist natürlich das, was Benjamin Netanyahu will. Aber es kann also durchaus sein, dass Trump, um den Druck der Neocons und der Israel-Lobby rauszulassen, diesen Angriff geflogen ist, vielleicht sogar mit Wissen der Iraner, wir wissen es nicht. Also alles im Moment noch im Unklaren, aber ich sehe wieder etwas optimistischer in die Zukunft als kurz nach dem amerikanischen Eingreifen.
Max, das ist mal sehr positiv, dass du positiv in die Zukunft schaust. Das freut, glaube ich, sehr, sehr viele. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man positiv in die Zukunft schaut. Eine Sache, die du gesagt hast, und zwar Ted Cruz, du hast Ted Cruz kurz angesprochen. Und da sieht man ja auch ein bisschen so, was gespielt wird. Die haben ja letztes Jahr vor der US-Wahl noch mit Ted Cruz in den USA unterhalten dürfen. Toller Mann, sehr eloquent, sehr gebildet natürlich. Und nichtsdestotrotz, dann kommt er zum Interview bei Tucker Carlson und lässt sich vorführen auf einmal richtig. Also er wollte eigentlich stark mobilisieren, er da mit dem Glauben, mit der Bibel in der Hand, der Christ, deswegen müssen wir jetzt Israel verteidigen, weil es an und für sich unsere Geburtsstätte, unsere Kultur etc. ist. Und dann hat den Tucker Carlson ganz, ganz aufs Übelste eigentlich vorgeführt und aufgezeigt, wie wenig er eigentlich religiöses Wissen teilweise auch hat. Und damit sieht man aber eins, dass man schon in jede Trickkiste irgendwo reingreift, um die Menschen zu mobilisieren, um irgendwo Emotionen zu erzeugen, um sie in eine gewisse Richtung reinzulenken. Und das natürlich auch unter Donald Trump. Donald Trump hat es selber auch gesagt, er würde es lieben, einen Teil des im Umbruch zu spielen, eine große Rolle im Umbruch zu spielen. Sinngemäß hat er das einmal von sich gegeben. Und damit sehen wir jetzt natürlich, er wird auch ein Stück weit. Ist immer so unklar, immer die unklare Sache. Ist er jetzt derjenige, der die anderen vor sich hertreibt und wo sich alle in seinem Glanze sonnen wollen, oder wird er von den anderen vor sich hergetrieben? Das ist immer so die momentan die Unbekannte, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Was uns aber schon klar ist, natürlich Donald Trump ist gewissermaßen schon die Abrissbirne eben der alten Zeit, bringt alte Strukturen, ganz egal ob mit Zöllen, ob mit Austritten aus Vereinigungen, NATO etc., Schwierigkeiten überall mit sich und bringt damit schon alte Systeme kräftig ins Wanken. Ob es dann zum Besseren sich wandelt, werden wir sehen. Ein Blick weiter, schwenkt weg vom Nahen Osten, schauen wir nach Deutschland und vor allem auch die Ostgrenzen von Deutschland. Die Mobilisierung in Deutschland immer mehr das Thema. Man spricht offen drüber, dann wird es wieder ruhig. Also ist immer so für mich das Gefühl, man macht eine Eskalation auf eine Stufe rauf, dann Beruhigung, dann gewöhnt man sich an diese neue Stufe, dann die nächste Eskalation, wieder eine Stufe rauf und man kocht das Volk mehr oder weniger immer auf eine höhere Eskalationsstufe ein. Schön und gut, kann man machen. Ist nur die Frage, zu was? Zu was und warum will ich das Volk mehr oder weniger auf Mobilisierung von Vermögen, auf Mobilisierung im militärischen, Kontext, warum will ich das Volk unbedingt dahingehend vorbereiten?
Ja, das ist doch sehr offensichtlich. Ich meine, das Manager-Magazin hat im Mai 2022 schon auf dem Cover einen umgestürzten Leoparden, der stand auf dem Kopf und das große Cover, das Titel des Covers war Kriegswirtschaft. So, und Dein Landsmann Hannes, der Walter Scheidel aus Wien, der in Stanford lehrt, hat vor 10 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben, The Great Leveler, der große Einebener, oder auf Deutsch, nach dem Krieg sind alle gleich. Der Titel trifft es nicht so ganz. Und er hat 5000 Jahre Menschheitsgeschichte untersucht und hat gesagt, Ungleichheit wächst, das ist normal, das ist auch eigentlich logisch. Also wer Geld hat, wer Einfluss hat, wer Macht hat, bekommt auch meistens mehr und weiß eben, wie er mehr bekommt. Und wir sind in einer Phase der extremen Polarisierung. Einerseits diese riesigen Verschuldungen, andererseits auch die gesellschaftliche Ungleichheit explodiert wie in den 20ern. So, und Krieg ist ein bequemes Mittel, die Bevölkerung einzuschwören. Auch Covid war ja ein Krieg. Covid war psychologisch gesehen ein Krieg mit Ausgangssperren, mit allem drum und dran. Es war halt kein militärischer Krieg, es war Krieg gegen ein Virus, aber psychologisch war das auch ein Krieg. Also wir sind längst, längst aus der Phase raus, dass man der globalen Verschuldung noch über reine wirtschaftliche Maßnahmen Herr wird. Es muss also irgendeine Art Kriegswirtschaft her, selbst wenn wir jetzt nicht in einen großen Krieg eintreten, aber die Bevölkerung darauf eingeschworen ist, dann kann man natürlich Zwangsmaßnahmen, Teilenteignungen, man kann Umschuldungen machen, man kann Gesetze durchpushen, man kann, wie das Friedrich Merz in Deutschland gegen beste demokratische Praxis, nicht direkt hundertprozentig gegen das Grundgesetz, man kann das machen, aber es ist natürlich ein Irrsinn, 1 Billion Schulden mit einem alten Bundestag durchzuwinken, wenn der neue schon gewählt ist. Also das ist, widerspricht jeglicher demokratischen Praxis. Das sind alles Sachen, die sich in Kriegsmentalität, in Kriegszeiten, egal ob wir jetzt nun Deutschland schon selber im heißen Krieg ist oder nicht, durchziehen lassen. Das Gute ist, dass zwar ein guter Teil der Bevölkerung diese Sache mitgeht, aber auch immer mehr nicht. Das heißt, wir haben eine fanatisierte, möchte ich fast sagen, in ihrer Blase, in ihrer öffentlich-rechtlichen Mainstream-Blase gefangene Wählerschaft, die auch leider nach wie vor die Mehrheit hat. Aber wir haben auch genauso gut eine stabile und wachsende Minderheit, die sich davon nicht mehr beeinflussen lässt. Und das ist natürlich sehr spannend, wie das weitergeht.
Max, wir beide haben im Hintergrund Bücher stehen und da haben wir beide, folgt mir gerade auf, das große Wort Crash draufstehen, gell? Und jetzt kann man uns sofort, ah, die Crash-Propheten, alles klar. Aber man kann auch sagen, vielleicht haben die Herren und Jungs, wie auch immer, nicht ganz Unrecht gehabt, wenn man das Ganze jetzt anschaut. Die letzten Jahre, da ist schon viel gekracht, in sich zusammengebrochen, viel wird noch künstlich geschützt. Beispiel Kriegswirtschaft ist eine Form der Planwirtschaft, nichts anderes. Und damit haben wir natürlich schon eigentlich sehr viele Stützen noch, aber im Grunde das alte System brennt durch allen Ecken Lichter da. Das alte System wird in sich einstürzen, ein neues System wird wie Phönix aus der Asche auch wieder erstehen. Und jetzt aber eigentlich die große Frage, Max, dein Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Ja, den Crash haben wir kommen sehen, sind wir richtig legen, Nuancen.
Gut angreifen, okay. Max.
Kann man jetzt drüber diskutieren, über die Nuancen, aber nichtsdestotrotz, wir
das
haben
das schon... Das ist mein Palantir.
Falls jemand in Palantir investiert, okay?
Nein, nein, das ist mein Palantir. Also an das andere Palantir fasse ich nicht an. Also der Alex Karp ist für mich ein Wahnsinniger, ein Irrer.
Sehen wir sehr ident. Sehr gut. Greifen wir alle nicht an, Palantir. Sehr, sehr gut. Max, aber wo geht die Reise hin? Wo geht die Welt hin? Wie sieht das neue System aus? Und vor allem, wie kann man sich jetzt positionieren, finanztechnisch, um bestmöglich durch den Crash zu kommen, aber dann vor allem eben richtig positioniert schon in staatlicher Hand für die neue Welt zu stehen.
Es gab einen Richard Bookstaber, der hat 2008 oder 2009 ein Buch geschrieben, A Demon of Our Own Design, also ein Dämon, den wir uns selbst gemacht haben. Der Bookstaber hat einen Doktortitel vom MIT und war Chief Risk Officer bei Citi, hat auch an der Portfolioversicherung in den 80ern mitgearbeitet und er hat gesagt, all diese Finanzprodukte gehen eine Weile gut, wenn man auf bestimmte Trends setzt, dann springen immer mehr auf. Irgendwann kollabieren die. Und jetzt sind wir wirklich so langsam vor einer großen Kernschmelze. Das haben wir 2008 nochmal abgewendet. Jetzt sind wir ja schon weit in der Staats- und Zwangswirtschaft drin.
Gold befindet sich seit Oktober 2023 in einer historischen Rallye. Ein Rekordhoch folgt auf das nächste. Worin liegt das? Einerseits an der politischen Unsicherheit, die wir anhand der Deglobalisierung weiterhin sehen, andererseits auch an der monetären Inflation, an den Staatsschulden, die überall in der Welt gemacht werden. Gold ist in diesem Umfeld der sichere Hafen und bleibt es. Und wenn Sie sicher und einfach in Gold physisch hinterlegt in Liechtenstein investieren möchten, dann legen wir Ihnen den PI Physical Gold Fund ans Herz. Der Fonds ist ausschließlich mit physischem Gold in Liechtenstein hinterlegt, verwahrt von der Liechtenstein Landesbank unter Hochsicherheitsbedingungen für nur 0,95% Gebühr pro Jahr erhalten Sie einen Zugang zu diesem Gold und eine professionelle Verwahrung und Versicherung inkludiert im Preis ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Informieren Sie sich jetzt über den Fonds unter www.privatinvestor-goldfonds.de. Auf gute Investments.
So, was hat Buxtehber gesagt? In der Kernschmelze, also in der finanziellen Kernschmelze, ist die Korrelation aller Assetklassen 1. Mhm. Man weiß noch nicht, ob plus 1 oder minus 1. Das wissen wir nicht. Also es sind dann verrückte Zeiten in dieser Kernschmelze. Und ich maß mir gar nicht an, da in irgendeiner Form makrotechnisch irgendetwas vorherzusagen. Wir sind ja mittendrin, wir kommen in diese Turbulenzen. Wahrscheinlich werden Staatsanleihen entwertet, da gibt es Teilentschuldungen. Also es geht in den USA los, die haben jetzt ihren Big Beautiful Bill, großes, wunderbares Gesetz, von dem Elon Musk gesagt hat, also ein Gesetz ist entweder groß oder wunderbar. Es kam ja auch zum Bruch zwischen Musk und Trump. Also Musk ist da der Idealist, in Anführungszeichen, der was bewegen will, der sich an seine Worte hält. Musk ist jemand, der sich unbedingt an seine Worte hält, Trump nicht. Das heißt, wir haben nach wie vor, fahren wir mit angezogener Handbremse, wir haben Liquidität, wir haben Edelmetalle, der Kryptomarkt, der kann das auch machen, tun wir nicht aus verschiedenen Gründen. Man sollte einfach Eingreifreserven haben und aufpassen, dass einen das nicht umwirft, was da kommt. Also relativ komfortabel und sicher aufgestellt sein. Es geht hin bis zur Wahl der Banken. Es ging ja vor einiger Zeit, geisterte ja das Buch The Great Taking durch die sozialen Medien, dass also auch Sondervermögen, auch Fonds, auch Aktien enteignet werden können. Das stimmt. Die großen Sorgen teile ich da nicht, denn was wäre, wenn alle Aktien im Westen enteignet würden, dann wäre das System nicht mehr arbeitsfähig. Also ich glaube, da auch wie sonst bei Insolvenzen, man wird in besonders kritischen Fällen wird man zu diesem Mittel greifen, man wird es indirekter versuchen. Das kann man dann dadurch abmildern, dass man bei sicheren oder systemrelevanten Banken ist, in der Schweiz, in Liechtenstein, auch sonst gibt es die. Man sollte auf 2 bis 3 Banken verteilt sein. Man sollte einen Teil seines Vermögens außerhalb des Bankensystems haben. Ich meine, wir sprechen alle lange vom Crash. Mein Weltsystem-Crash ist mittlerweile vor 7 Jahren geschrieben worden. Und das ist ja oftmals dann von der mir nicht freundlich gesonnenen Mainstream-Presse missdeutet worden. Wann kommt denn nun der Börsencrash? Der Weltsystem-Crash behandelt gar keinen Börsencrash. Er behandelt eben das, was jetzt passiert, dass die Welt Kopf steht, dass wir in eine neue Ordnung hineinkommen, dass wir politisch einen Crash haben, dass wir politisch in so einer Durchgangssituation sind.
Wir haben vor 6 Jahren auch den Generationencrash geschrieben, Max. Und du weißt, wir arbeiten ganz, ganz stark mit den Zyklen. Ich weiß, du wahrscheinlich nicht so oder bist nicht so der Zykliker. Hast du einmal gesagt,
In der Geschichte schon. Im Investment-Business nicht, aber von der Geschichte schon.
Genau. Und da sieht man natürlich schon derzeit einfach sehr, sehr logisch, was derzeit einfach abläuft. Natürlich, wenn das Schuldgeldsystem am Ende ist, wenn natürlich das Geldsystem per se erledigt ist und natürlich dann die Enteignung über Inflation stattfindet, dann muss man natürlich auch die Menschen beschallen, damit das natürlich irgendwie auch durchziehbar ist, das Ganze. Covid war ja auch nur eine große Beschallung, damit man eigentlich zurück in die Modern Monetary Theory kommt, dass man eben nicht nur eben über die Notenpresse Geld ins System bringt, sondern wirklich auch über den Staat fiskal eben in die Wirtschaft reinbringt, weil demografisch gesehen einfach natürlich die Wirtschaften im Westen klinisch eigentlich tot sind. Wir haben sehr viel ältere Menschen in der Bevölkerung, wenig jüngere Leute, die das ganze System noch tragen können, ein extrem geschwollenes Pensionssystem und der Goldpreis zum Beispiel. Der Goldpreis visualisiert nichts, also gibt fast keinen besseren Indikator, der eigentlich so die Beschleunigungsphase der Inflation auch visualisiert. Wir haben Goldpreise von $3.300 max, ihr seid ja auch ganz, ganz stark in Gold investiert. Aber das ist eigentlich so die große Frage, oder? Was und wann wird man Gold wieder abstoßen? Wann wird der Goldpreis seinen Top machen? Wann kann man wieder Gold verkaufen, zurück wieder irgendwie im großen Stil auch in die Realwirtschaft investieren, wenn neue Systeme quasi auferstehen, oder? Ich weiß nicht, wie du es siehst, wird die Europäische Union überleben, Deutschland, wie es an und für sich heute ist, mit dem Euro weitergehen oder wird es auch hier eine Währungsreform geben?
Ja, ich fange mal hinten an. Ich denke, man wird den Euro irgendwie pro forma bestehen lassen. Man arbeitet ja an den CBDCs und den digitalen Zentralbankwährungen. Und ich komme mal zu den Zyklen und dann zum Gold. Also wir haben drei Zyklen, die uns im Moment massiv beschäftigen. Auch Mark Friedrich hat ja in einem Buch jede Menge Zyklen aufgeführt. Nur das ist quasi ein Lexikon, wenn ich also die Zyklen aufführe und nicht weiß, welche Zyklen wann, wo, wie. Also es war quasi nur so eine Aufstellung. Aber man muss dann schon wissen, welche Zyklen maßgeblich sind. Das eine ist der Hegemonialzyklus, der geht so 800 bis 100 Jahre auf der Weltbühne. Den halte ich für sehr wichtig. Darüber habe ich auch im Weltsystemcrash geschrieben. Also wenn eine alte Hegemonialmacht herausgefordert wird durch eine neue, das ist hier das Spannungsverhältnis China-USA und das ändert unglaublich viel auf der Welt. So, das ist ein Zyklus. Dann haben wir einen Kulturzyklus, dass wir mit unserer westeuropäisch-amerikanischen Zivilisation wahrscheinlich in die späte Phase eintreten, in eine imperiale Phase. Das ist mein philosophischer Lehrmeister Oswald Spengler, den ich habe ja auch eine Oswald Spengler Society gegründet, der also Kulturzyklen für Kulturverläufe hat, also ein organisches Bild von Kulturen. Und wir sind jetzt in der letzten Phase der westlichen Kultur. Die kann Jahrtausende gehen, so wie es in China war oder in Ägypten, aber wir sind zu einem gewissen Endstadium angetreten. Das sind die zwei Zyklen. Und dann haben wir aber noch eine Entwicklung, wo etwas total Neues kommt. Das ist KI und die Artificial Intelligence, AI, KI, wo wirklich wir auch vor so einem Durchgangstor stehen und nicht wissen, was dahinter ist. So, was heißt das jetzt für Gold? Das war ja auch noch eine Frage. Wir versuchen natürlich nicht, das Top als Value-Investoren das Top zu erreichen oder überhaupt auch nur zu bestimmen, weil das Top psychologisch getrieben ist. Also wir haben das Top bei Gold 1980 bei ungefähr 1000 Dollar gehabt. Das wären, wenn man die Inflation offiziell einberechnet, heute 4.000 bis 5.000. Und wenn man dann noch die statistischen Tricksereien von 2,5% seit 1986 pro Jahr rausrechnet, sind wir schon bei über 8.000. Aber diese 8.000 im Jahr 1980, das war nach 10 Jahren Goldrallye, das war eine psychologische Übertreibung, eine deutliche Übertreibung. Und danach tat sich ja dann tatsächlich bis zum Jahr 2003, 2004 nichts. Also 25 Jahre so. Das muss man ja wissen bei diesen. Edelmetall ist großer Zyklus. Wir haben dann ging es nachher dann wieder los und wir hatten dann ein neues Hoch bei 17, 18, 1900, 2011 und dann brach es wieder ein und jetzt sind wir ja bei 3, 2, 3, 3. Wo kann es hingehen? Weiß ich nicht. Es kann ins sehr, sehr hoch steigen, wenn die Märkte verrückt spielen. Wann fangen wir an zu gucken, ob Gold vielleicht überbewertet ist? Also wir haben gesagt, so die Hälfte der alten Übertreibung, dann sind wir bei Gold ungefähr in einer fairen Einpreisung. Also bis 4.000 will ich damit sagen, ist für uns auch kein großer Anlass, sich mit Gold zu befassen. Das bleibt drin und dann gucken wir, was dann passiert. Mal
Vielleicht
zum Gold.
auch noch zum Thema Crash noch was hinzuzufügen. Viele warten eben auf dieses Event, dieses Crash-Event, weil wir eben Crash auf unseren Büchern drauf haben. Aber der Crash findet ja längst inflationär statt. Wenn man jetzt auch den Goldpreis anschaut, die Entwertung findet statt. Gold performt besser wie der Aktienmarkt seit 25 Jahren. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine hochaktuelle Entwicklung ist ja der US-Dollar. Wenn man jetzt den US-Dollar anschaut, wie stark der Dollar fällt aktuell. Klar, man geht davon aus, kommt wieder eine Counter-Trend-Rally, dann geht es wieder nach oben im Dollar. Aber das ist ja das große Finale, die große Dollarabwertung, die auch ganz klar gewollt ist, um eben natürlich auch die Weltentschuldung runterzubekommen, weil sobald der Dollar ja entwertet ist oder abwertet, verlängert man eigentlich sogar noch ein bisschen den Zyklus. Also es wird für die Europäische Union ein Problem werden, der starke Euro, aber die USA kann natürlich ein bisschen hinauszögern mit dieser massiven Dollarabwertung. Wie siehst du den Dollar und wie siehst du generell ja, Dollarinvestments?
Ja, tendenziell ist der Dollar schwach. Wir haben in unseren Fonds sehr viel Dollaraktien, weil sie eben ein sicheres Geschäftsmodell haben. Die USA sind ja nun Hegemonialmacht oder schon beherrschende Macht im Westen. Europa ist jetzt ziemlich abgemeldet. also Microsoft, Amazon und Alphabet und so weiter, die sind einfach mal vom Grundsatz her sicher als Geschäftsmodell. Und da wird in Europa auch nichts kommen. Europa ist abgemeldet. Also wir haben die weiter drin. Da hat uns der Dollar natürlich jetzt auch die Performance etwas verhagelt, aber die bleiben drin, weil sie einfach vom Geschäftsmodell gut sind, weil sie eben auch einen großen Teil ihres Umsatzes oder einen signifikanten Teil in Europa und in Japan machen. Sprich, sie machen ja auch Umsätze in Euro. Also sie hängen ja nicht nur am Dollar, aber der Dollar selber, also Dollar-Staatsanleihen halte ich für kritisch. Und die USA sind mit ihren 37 Billionen Schulden natürlich kurz vor einer Staatsinsolvenz, die man wieder hinauszögern wird. Also die USA werden ihren wirtschaftspolitischen, ihren Einfluss brutal nutzen. Der Ukraine-Krieg wird quasi an die Europäer ausgelagert. Und Merz und Macron und andere und Starmer reißen sich darum, stehen Schlange, prügeln sich darum, hier das meiste reinzutun. Und davon werden amerikanische Waffen gekauft oftmals. Sprich, wir sind in so einem kolonialen System fast, dass die Europäer die Amerikaner mitfinanzieren. Dann wird man wahrscheinlich die Europäer zwingen, amerikanische Staatsanleihen zu halten, so wie es bei den Japanern auch schon ist. Die Chinesen stoßen es ja ab. Und von daher werden wir alle mitbezahlen. Aber Dollar selber, also Dollaranleihen, würde ich nicht machen, ja.
Der große Crash, bleiben wir dabei kurz, warum der große Crash in allen Ecken und Enden zu sehen ist. Und zwar, man sollte sich auch mal einfach fragen, wo der Crash in allen Ecken und Enden Einzug haltet. Aber wenn man anschaut, zum Beispiel das Gesellschaftssystem oder die Werte, die kulturellen Werte, was jede Nation irgendwo prägen, wie das im Wandel ist, auch da sehen wir einen großen Crash. Oder natürlich, wenn wir es angesprochen, militärischer Natur. War es vor einigen Jahren normal, wenn man darüber gesprochen hat, ja, Militärausgaben steigern, 5%-Ziele, dass man nicht einmal über Nord-Süd-Verbindung wie die Brennautobahn fahren kann. Ich fahre momentan täglich drüber und jeden Tag sehe ich Militärkonvois. Das sind Bilder, die ich früher nicht hatte, ganz klarerweise. Und da muss man schon sagen, ja, es ist schon sehr viel im Crashen, im Zusammenbrechen und da muss man gar nicht auf dieses große Event immer warten und da fast schon mit Popcorn darauf hinfiebern, sondern im Gegenteil eigentlich die vielen kleinen Crashs sehen und dann eben auch das verbindende Element draus ziehen. Das verbindende Element gibt einen den Wissensvorsprung und Max, das gefällt mir irrsinnig gut, auch wir, die uns sich gegenseitig sehr, sehr schätzen und mögen, aber auch wir nähern uns immer weiter mit unseren Ansichten an. Beispielsweise Krypto, wie gesagt, ja, wir haben Krypto-Chancen gesehen, haben diese genutzt. Mittlerweile sehen wir Krypto in vielen Gründen, aus vielen Gründen auch sehr kritisch. Du warst da immer einfach ein Stück weit da schon fern. Gold etc., die Edelmetalle, Rohstoffe sehen wir sehr ähnlich. Also kulturell gesehen sehen wir es sehr ähnlich. Also man verbindet sich eigentlich immer mehr wieder in seinem Kreise und da wird sich was Neues draus dann auch formen. Wo die Reise dann hingeht, wird einfach nicht entscheiden an und für sich von einer gewissen Agenda entschieden werden, sondern wird entschieden werden dort, wo sich eben genug kritische Massen finden, um dann was entstehen zu lassen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Prozess sogar, auch wenn er mit natürlich schrecklichen Ereignissen überall auf der Welt verbunden ist, ganz klar. Max, man muss ja auch noch sagen, Investment ist eine Sache. Sehr viele Menschen wollen natürlich immer auch sagen, den Fokus so ganz stark einmal aufs Geld am Ende des Tages haben. Aber am Ende des Tages muss man eines nicht vergessen, es ist Lebenszeit, die man in Geld abspeichern kann ein Stück weit oder Energie, die man in Geld abspeichern kann. Aber die Lebenszeit ist das Hauptasset, das wir alle haben und mit dem sollte man, glaube ich, ganz, ganz vernünftig umgehen.
So ist das und das versuche ich auch. Bin 60 geworden vor einem halben Jahr und nehme mir viel Zeit, mache weniger, also bin auch in der Firma, habe ich ja auch einen Nachfolger, also ich bin noch Chief Investment Officer, ich mache die Fonds, ich mache die Investmententscheidungen zusammen mit meinem Team, aber einen Teil des operativen Geschäftes habe ich abgegeben, fahre ich auch sehr gut damit und man muss wirklich für sich da auch in diesen Zeiten den richtigen Rhythmus finden, das richtige Herangehen, denn es sind, wenn man sich nur Gedanken macht über das, was gerade auf der Welt passiert, sind es nicht immer erfreuliche Sachen.
Max, du bist Doppelstaatsbürger, USA, Deutschland. Wo zieht es dich momentan mehr hin?
Ja, das ist ganz einfach. Ich bin im Moment hier gebunden, beschäftigt, also ich reise viel, aber das steht im Moment nicht auf dem Plan. Bei Covid war es so, dass die USA den Vorteil hatten, dass der Föderalismus dort noch funktioniert hat. Es gab die roten Staaten, die blauen Staaten. Die roten Staaten haben relativ lockere Covid-Politik gehabt. Das war auch gut so. Und Jetzt wird sich zeigen, wie es in den USA weitergeht. Also wie gesagt, das Haushaltsdefizit ist nicht mehr nachhaltig. Das ist eigentlich nicht mehr zu stemmen. Ich bin jetzt hier im Moment. Ich habe die Option, rüberzugehen, jederzeit. Und im Moment bleibe ich hier. Also ich bin ja da in Köln und auf dem Land, in der Eifel. Also auf dem Land geht es mir gut. Und ab und zu mache ich mal eine Reise und kümmere mich um meine Investments, meine sonstigen Interessen und um die Fonds vor allem. Und das ist ganz gut so.
Sehr gut.
Die Schweiz und die USA haben den Föderalismus. Die Europäische Union hätte die Subsidiarität und an und für sich davon sieht man relativ wenig. Wären auch ganz, ganz viele Staaten in Europa. Aber wie du sagst, Max, auch in Covid-Zeiten war ich in roten Bundesstaaten der USA und habe die Vorteile gesehen, wenn Menschen, gar nicht von roten und blauen Bundesstaaten, sondern wenn Menschen einfach selber denken und dann sagen, nö, mache ich nicht mit, lasse ich mir nicht gefallen und dann auch, dass dann der Regierung des jeweiligen Bundesstaates einfach gemacht wird, eine gewisse Linie einzuschlagen. Wie gesagt, nicht die da oben, die Regierungen schaffen an, sondern wir da unten, das Volk, lasst am Ende des Tages mit sich machen oder auch nicht. Und da geht die Reise hin. Wie gesagt, die kritischen Massen werden sich finden, die kritischen Massen werden die Zukunft gestalten und jeder sollte dabei sein eigenes Zutun haben.
Ja, jeder natürlich, der beim Max auch vorbeischauen will, YouTube-Kanal verlinken wir sehr, sehr gerne. Lieber Max, auf jeden Fall, jetzt wird es Zeit, den Sommer zu genießen. Es ist heiß,
so
wir
ist
haben Hitzewelle
das.
Und du hast vollkommen recht, das Leben auch genießen. Parallel natürlich schauen, was passiert, aber wie gesagt, Hannes, auch hier natürlich ganz klare Zustimmung. Man hat nur ein Leben, man sollte Lebenszeit genießen und sich nicht nur, und das machen ja so viele im Internet, auf die negativen Sachen fokussieren, sondern wirklich auch das Positive sehen.
Da habe ich auch noch was. Also ich habe ja auch einen politischen Account bei X, den ich auch sehr intensiv bediene, weil es mir einfach wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber ich habe vor einer Woche gesagt, ich mache jetzt nochmal Pause. Ich bin mal von X weg.
Bravo.
Trotzdem abonnieren. Irgendwann legt der Max wieder los, das wissen wir. Und da sollte man dann bereit sein dafür. Deswegen haben wir unten anbei auch verlinkt. In dem Sinn, Max, dir einen wunderschönen Sommer. Spätestens im Herbst müssen wir uns wiederhören, schauen, wie es weitergeht. Investitionstechnisch, aber natürlich auch in der großen Geopolitik. Bist ein fantastischer Mensch. Bleib so, wie du bist. Und dann
danke.
Bis ganz bald.
Danke, lieber Max.
Danke euch. Freue mich aufs Wiedersehen.
Super. Bis bald, Leute. Wir sind raus.
Tschüss.